Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der SPD-Vorstand hat Peer Steinbrück einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert. Der 65-Jährige wurde auch von Partei Linken unterstützt, die ihm teilweise kritisch gegenüberstehen. Formal gewählt werden soll er auf einem Sonderparteitag im Dezember. Steinbrück erklärte, er nehme die Herausforderung gerne an und wolle einen spannenden Wahlkampf führen.
Jetzt ist es offiziell. Peer Steinbrück ist als Kanzlerkandidat nominiert. Anhaltender Applaus und kurzer Kommentar des Parteivorsitzenden.
Darauf kannst du dir was einbilden, so haben die mich noch nie empfangen hier.
Der Kandidat Steinbrück war zwar nicht unumstritten, dennoch ist er nach gut zweistündiger Sitzung ohne Gegenstimme nominiert.
Das ist natürlich sehr viel Rückenwind, das ist Unterstützung, das ist allerdings auch eine hohe Erwartung, die dahinter steht. Der bin ich mir bewusst.
Dann macht er klar, wie er in den kommenden Monaten den Wahlkampf führen will. Spannend, humorvoll, polarisierend. Ein Lagerwahlkampf gegen die schwarz-gelbe Regierung, gegen Angela Merkels Kabinett.
Ich halte jenseits der Plattenpropaganda daran fest, dass der überwiegende Teil des Kabinetts, ich gebe gerne zu, mit Ausnahme vielleicht von zwei tragenden Personen, eines der schlechtesten, wenn nicht das schlechteste Kabinett seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland ist.
Dagegen setzt er seine Themen, die Renaissance der sozialen Marktwirtschaft und die Bändigung der Finanzmärkte. Sein Ziel, enttäuschte SPD-Wähler zurück und Schwarz-Gelbe hinzuzugewinnen. Zustimmung auch vom linken Parteiflügel.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der angekündigte Lagerwahlkampf richtig ist, weil es im Kern um die Frage geht, bleibt diese Gesellschaft beieinander oder treibt sie weiter auseinander?
Im Streit um die Höhe des künftigen Rentenniveaus soll bis zum Parteikonvent im November ein Kompromiss gefunden werden.
Jetzt geht es nicht mehr um Flügel, sondern dass die gesamte Partei das gut mittragen kann. Und er hat Interesse daran und die Partei hat Interesse daran, dass das gemeinschaftlich gelingt.
Die SPD übt sich in Geschlossenheit.
Herr Steinbrück hat sich programmatisch auf die Partei Linke zubewegt, nicht zuletzt mit seinem bankenkritischen Finanzmarktkonzept. Als Spitzenkandidat beansprucht er gleichwohl Spielraum. Beide Seiten zeigten sich heute bemüht, das Spannungsverhältnis zwischen Partei und Kandidat zu überwinden.
In der Sondersendung Farbe bekennen stellt sich Steinbrück heute Abend im Ersten um 21 Uhr den Fragen von Reinhard Becker und Jörg Schönenborn. Außerdem bringt die ARD um 23.45 Uhr die Dokumentation Steinbrücks Welt. Weitere Informationen finden Sie auch auf tagesschau.de. Europas Atomkraftwerke haben mehr Sicherheitsmängel als bisher bekannt. Das deckt ein EU-Stresstest auf, der öffentlich geworden ist. In Deutschland müssten sämtliche Anlagen nachgebessert werden, weil der Schutz vor Erdbeben nicht ausreichend sei. Bundesumweltminister Altmaier will sich erst äußern, wenn die Ergebnisse der Untersuchung offiziell vorliegen. Die EU-Kommission will die Studie am Mittwoch zunächst intern bekannt machen.
Das Atomkraftwerk Cattenom im Elsass. Nach einer Störung hat sich gestern wieder ein Reaktorblock abgeschaltet. Frankreichs Atomkraftwerke stehen weit oben auf der Mängelliste, die die EU-Kommission zusammenstellte, aber offiziell unter Verschluss hält. Wir würden unsere Empfehlungen für die europäischen AKW gerne auf dem nächsten EU-Gipfel vorstellen, erklärte diese Sprecherin, die von der Veröffentlichung der Mängelliste überrascht wurde. Atomkraftwerke stehen in 15 Ländern der EU. Drei weitere Länder wollen in den AKW-Bau einsteigen. Die übrigen EU-Staaten, darunter Dänemark und Italien, verfügen nicht über eigene Anlagen und planen auch keine. Auch deutsche AKW sollen gravierende Sicherheitsmängel haben, etwa bei Erdbebenwarnanlagen. Und wichtige Sicherheitsregeln seien noch nicht umgesetzt, heißt es in dem Bericht. Das ist aber noch nicht alles. Die EU-Kommission hat andere Risiken nicht untersucht, etwa wie die Bevölkerung im Notfall in Sicherheit gebracht wird und was passiert, wenn mehrere Sicherheitssysteme auf einmal versagen, wie in Fukushima. Um alle 134 noch laufenden Reaktoren in der EU sicherer zu machen, müssten zwischen 10 und 25 Milliarden Euro investiert werden, schätzt die EU-Kommission.
Die Nachrüstung kostet viel Geld. Sie bringt aber keine absolute Sicherheit, die notwendig wäre, um uns tatsächlich vor den gewaltigen Risiken der Atomenergie zu schützen.
Die Mängelliste über die europäischen Atomkraftwerke offenbart enorme Sicherheitslücken. Dass sie jetzt heimlich in Umlauf gebracht wurde, zeigt, dass Kreise hier hier in Brüssel offenbar fürchten, sie könnte bei den kommenden Beratungen so verwässert werden, dass am Ende alles so bleibt, wie es ist.
Griechenland erwartet ein sechstes Jahr der Rezession in Folge. Die Wirtschaftskraft werde um bis zu 4% zurückgehen, sagte ein Ministeriumssprecher. In Athen setzte die internationale Geldgeber-Troika heute ihre Haushaltskontrollen fort. Die Expertengruppe verlangte mehr Details über das geplante Sparpaket.
So hatte sich die Troika ihre Ankunft wohl nicht vorgestellt. Im Laufschritt eilen die Kontrolleure ins Finanzministerium durch den Notausgang, der dicht gemacht wird. Denn am Haupteingang hatten sich erboste Demonstranten versammelt. Troika raus, ihr blutet uns Griechen aus, skandierten sie. Im Athener Finanzministerium prüften die Kontrolleure der Geldgeber-Troika das neue Sparpaket der griechischen Regierung. Es sieht Einsparungen von rund 12 Milliarden Euro vor, hauptsächlich durch erneute Kürzungen der Löhne, Gehälter und Renten sowie weitere 2 Milliarden Euro durch Steuererhöhungen. Eine Rechnung, die so manche nicht überzeugt. Von Anfang an waren die Experten der Troika auf die Zahlen fokussiert. Aber was Griechenland, der Süden und ganz Europa benötigen, sind strukturelle Reformen zur dauerhaften Stabilisierung. Doch auch die Troika war nicht überzeugt vom Sparpaket, wie es hieß. Die Kontrolleure trafen sich am späten Nachmittag mit Ministerpräsident Samaras. Dieser hatte heute dem Parlament einen Entwurf des Haushaltes für 2013 vorgelegt, mit trüben Aussichten. Die Rezession soll anhalten, im sechsten Jahr in Folge. Über das neue Sparpaket müssen die Abgeordneten extra abstimmen. Die Gewerkschaften haben für kommenden Montag wieder zu Streiks aufgerufen.
Die Staatsschuldenkrise verursacht tiefe Spuren am europäischen Arbeitsmarkt. In den Euro-Ländern stieg im August die Erwerbslosenquote mit 11,4% auf einen neuen Höchststand. Insgesamt waren 18,2 Millionen Menschen ohne Beschäftigung, so das Europäische Statistikamt. Griechenland und Portugal verzeichneten den höchsten Zuwachs. Am besten ist die Lage in Österreich, Luxemburg und den Niederlanden.
Syrien hat den USA, Frankreich und anderen Ländern vorgeworfen, die Rebellen im Land mit Waffen zu unterstützen. Diese Staaten gewährten der Opposition auch finanzielle Hilfe, sagte der syrische Außenminister Walid al-Mualim vor der UN-Vollversammlung in New York. Solange das andauere, werde es keinen Frieden geben. Forderungen nach einem Rücktritt von Präsident Assad bezeichnete er als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Syriens.
Das Ermittlungsverfahren zum SS-Massaker in Sant'Anna di Stazzema in Italien wird eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte mit, sie könne den 17 Beschuldigten keine individuelle Beteiligung an Ermordungen nachweisen. SS-Soldaten hatten im August 1944 in dem toskanischen Bergdorf 560 Zivilisten getötet, möglicherweise als Vergeltung für einen Partisanenangriff.
Ein kleines Bergdorf in der Toskana, hier in Sant'Anna di Stazzema, töteten deutsche Soldaten hunderte unschuldige Zivilisten. Dass die Täter nun nicht vor Gericht kommen, sorgt hier für Empörung. Ich hätte mir gewünscht, sagt diese Frau, dass diese Leute dieselben Qualen erleiden müssen wie die unseren. Es war im August 1944. Damals kämpften die deutschen Truppen in Norditalien gegen Partisanen. Aber sie richteten auch unter der Zivilbevölkerung ein Blutbad an. Es ist die 16. Panzergrenadierdivision, die für das Massaker in Sant'Anna verantwortlich ist. Einige der Soldaten leben noch heute in Deutschland. Ihre Opfer, unschuldige Zivilisten, viele von ihnen Kinder. Ein brutales Kriegsverbrechen, sagt auch die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Doch sie habe nicht nachweisen können, dass das Massaker von Anfang an als solches geplant war.
Deshalb mussten wir für jeden einzelnen Beschuldigten nachweisen, dass er an der Aktion beteiligt war, wie er beteiligt war und dass er jedes einzelne Tatbestandsmerkmal des Mordes verwirklicht hat. Das war uns nicht möglich.
Ein Gericht in Italien dagegen hat vor 7 Jahren 10 Angehörige der Division zu lebenslanger Haft verurteilt. Hier waren die Richter der Ansicht, dass das Massaker geplant gewesen sei. Vollstreckt wurde das Urteil nie, weil die Verurteilten in Deutschland lebten. Heute nun sei eine Chance auf Gerechtigkeit vertan worden, sagt die Anwältin der Opferfamilien.
Im vorliegenden Fall ist der Tatverdacht vorhanden und ist auch ein hinreichender Tatverdacht vorhanden, weil wir Geständnisse haben, weil wir die konkrete Benennung von verantwortlichen Personen haben. Und natürlich haben wir die Tat. Und zwar ist die Tat einigermaßen aufgeklärt.
In St. Anna hat man die Hoffnung in die Justiz noch nicht aufgegeben. Nun will man gegen die Einstellung des Verfahrens Beschwerde einlegen.
Bundeskanzlerin Merkel hält trotz Anlaufschwierigkeiten an ihrem Ziel fest, dass bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen fahren sollen. Das betonte Merkel heute anlässlich des Elektromobilitätsgipfels mit der Industrie in Berlin. Kaufprämien soll es aber vorerst nicht geben. Die Wirtschaft hält das Ziel für zu ehrgeizig.
Eine Elektrotankstelle in Berlin am Nachmittag, gähnende Leere. Kein Wunder bei weniger als 5000 zugelassenen Elektrofahrzeugen deutschlandweit. Mit einem von ihnen kam Daimler-Chef Zetsche heute ins Kanzleramt und wurde dort mit einem ehrgeizigen Ziel konfrontiert.
Das Ziel, eine Million Autos im Jahre 2020 auf den Straßen zu haben, wird man nicht ganz einfach erreichen. Auf der anderen Seite waren wir uns darüber einig, dass es auch falsch ist, jetzt die Ziele aufzugeben, weil vor uns noch 8 Jahre Arbeit liegen.
Eine 10-jährige Steuerbefreiung und steuerliche Privilegien für Dienstwagen sollen den Verkauf ankurbeln, so die Kanzlerin. Zu wenig finden die Grünen.
Insofern appellieren wir dringend, dass wir jetzt alles dafür tun, dass über Anschubsubventionen, über ein Marktanreizprogramm im Umfang von 5 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre wir einen wirksamen Beitrag zum CO2-Ausstoßabbau bekommen.
Eine Kaufprämie für Elektroautos wie in Frankreich lehnt die Kanzlerin ab, aus Rücksicht auf die deutschen Hersteller, die bisher fast nur Prototypen zu bieten haben, kritisiert der VCD.
Die Kaufprämie gibt es deshalb jetzt nicht, weil nur ein einziger deutscher Autohersteller ein Elektroauto im Angebot hat. Wenn man die Kaufprämie jetzt einführen würde, würde man die Konkurrenten aus Frankreich oder Japan, die weiter sind als die Deutschen, fördern.
Auch dem Umweltminister dürfte klar sein, das ehrgeizige Ziel wird wohl verfehlt. 600.000 Fahrzeuge seien doch auch schon nicht schlecht, hieß es deshalb heute kleinlaut.
Die Weltbevölkerung altert immer schneller. Im Jahr 2050 werde es auf der Erde mehr Menschen über 60 Jahre geben als im Alter von 15 und jünger, teilte die Weltbevölkerungsagentur in New York mit. Bereits in 10 Jahren sei mit 1 Milliarde älterer Menschen zu rechnen. Insbesondere Entwicklungsländer müssten sich auf massiv veränderte Sozialstrukturen einstellen.
In China sind bei einem Busunfall 5 Deutsche ums Leben gekommen. Ein Einheimischer starb bei dem Unglück, 14 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Botschaft in Peking waren 19 deutsche Ärzte an Bord. Der Bus fuhr am Morgen auf einen LKW auf und fing Feuer.
Golfer Martin Keimer hat die Überraschung perfekt gemacht. In Medina im US-Bundesstaat Illinois gewann sein Team Europa gegen den Gastgeber USA und holte erneut den Ryder Cup.
Es war der wohl emotionalste Sieg in der Golfkarriere von Martin Keimer. Mit diesem entscheidenden Putt auf dem 18. Loch aus knapp 2 Metern sicherte Deutschlands Golfstar seinem Team den Ryder Cup, das wichtigste Golfmannschaftsturnier der Welt. Damit hatte vor dem Finaltag fast keiner mehr gerechnet, wohl auch nicht Europas Teamcaptain José María Olazabal. Mit 6:10 lag die europäische Mannschaft bereits zurück und startete dann in den letzten 12 Einzeln eine dramatische Aufholjagd. Am Ende behielt Martin Keimer die Nerven und machte den alles entscheidenden Punkt für Europa. Der ehemalige Weltranglisten-Erste war trotz eines enttäuschenden ersten Auftritts am Freitag zum Schluss der umjubelte Held. Europa gewinnt damit den Kontinentalvergleich gegen die USA in Medina mit 14,5-13,5 und verteidigt erfolgreich den Ryder Cup.
Der Komiker, Schauspieler und Moderator Dirk Bach ist tot. Er starb im Alter von 51 Jahren in Berlin. Bach sollte in wenigen Tagen im Schlossparktheater in der Hauptrolle von Der kleine König Dezember auf der Bühne stehen. Bekannt war er vor allem auch durch seine Moderatorenrolle in der RTL-Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus und aus der ARD-Kindersendung Sesamstraße. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 2. Oktober.
Der Ausläufer eines Nordmeertiefs bringt uns von Nordwesten Wolken und etwas Regen. Im Osten und Süden Deutschlands bleibt es unter leichtem Hochdruckeinfluss freundlicher. Im Südosten ist es heute Nacht meist stark bewölkt. Zwischen Alpen und Bayerischem Wald regnet es örtlich. Ansonsten können sich die Sterne teilweise länger zeigen. Im Nordwesten gibt es allerdings Wolken, die sich mit etwas Regen nach Westen ausbreiten. Im Osten und Süden wird es morgen nach Nebelauflösung am freundlichsten. Im übrigen Land zeitweise dichtere Wolken, die hier und da Regen, an der Nordsee auch Schauer bringen. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der See frisch und zum Teil stark böig aus Südwest. In den Mittelgebirgen heute Nacht örtlich 4, im Nordwesten unter Wolken bis 12 Grad. Morgen reichen die Werte von 14 Grad in der Eifel bis zu 20 Grad in der Lausitz. Am Mittwoch ähnliches Wetter im Norden und Westen, allerdings sehr windig. Am Donnerstag verbreitet Regen oder Schauer, im Norden auch Gewitter. Am Freitag zum Teil sehr windig, auf den Bergen stürmisch, in der Nordhälfte regnerisch. Richtung Süden ist es freundlicher.
Um 22.30 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit diesen Tagesthemen. Neue Beinfreiheit, Fragen von Tom Buro an den FDP-Landesvorsitzenden Christian Lindner zu künftigen Koalitionen und wiederentdeckte Geschichte vom Schicksal einer jüdischen Familie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.